Ihr Lieben, das ist immer wieder eine faszinierende Geschichte. Da steigen ein paar Männer Jesus buchstäblich auf das Dach. Und mit Hingabe graben sie ein Loch in dieses Dach. Und am Ende wird ein Gelähmter heil. Das ist so ein bisschen packende Action im ganz kurzen Zeitraffer mit Happy End. Das mag ich, das ist schön. Und Sabine hat es ja schon gesagt, das ist einer der bekanntesten Texte des Neuen Testamentes und wahrscheinlich werden die allermeisten mit diesem Text sehr vertraut sein. Und manch einer wird jetzt ehrlich denken, oh, hoffentlich predigt er nicht darüber. Doch. Oh, dann ahne ich ja schon, wohin der Hase läuft. Nun, wir werden sehen, ob du recht hast. Vielleicht hast du auch nicht ganz so recht. Mir sind an diesem Text zwei Dinge ganz neu aufgegangen. Die sind auch kein Geheimnis, die stehen in dem Text, die habt ihr alle gehört. Markus hat es beschrieben. Aber was mir daran aufgegangen ist, was mich bewegt hat, ja schon wirklich echt berührt hat, ist, wie ungewöhnlich das ist, was Jesus tut. Es ist nicht erwartbar, dass er so handelt. Also wir, die wir die Texte kennen, wissen, es kommt so. Aber wenn man mal hinschaut, ist das völlig unerwartet, was Jesus tut. Für mich blitzen da zwei Überraschungen auf, die von der Kraft und der Schönheit des Reiches Gottes reden. Dinge, worüber wir staunen können. Und diese zwei Überraschungen könnten vieles verändern, wenn wir sie ergreifen. Seid ihr also dabei, wenn wir diese Schätze miteinander freilegen und heben wollen? Markus berichtet ja vorher, dass Jesus angefangen hat, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und als eine der ersten Dinge hat er einen Aussätzigen geheilt. Und er hat diesem Aussätzigen geboten, jetzt geh zu den Priestern, das musste er machen, das war die Gesundheitspolizei, damit er wieder als gemeinschaftsfähig galt. Und das Zweite, was Jesus ihm als Auftrag, als Befehl gegeben hat, sage niemandem, dass ich dich geheilt habe. Das Erste hat der dann Geheilte natürlich getan. Das Zweite hat er geflissentlich übersehen. Da hat er sich genau entgegengesetzt verhalten, hat es überall rausbesaunt. Jesus hat mich von Aussatz befreit. Jesus hat das getan. Ob die Leute es wissen wollten oder nicht, spielte für ihn keine Rolle. Das hatte für Jesus zur Folge, dass die Leute ihn richtig bedrängten. Die ließen ihm keine Luft mehr zum Atmen, denn jeder kam und sagt, ich habe hier ein Päckchen, ich habe da ein Päckchen. Jesus, mach mal. Und Jesus musste sich für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen, an einsame Orte. Doch dann kam er wieder nach Kapernaum, in seine Stadt. Dort hatte er seinen Wohnsitz gehabt. Und als er bei sich zu Hause war, da rannten ihm die Leute die Bude buchstäblich ein. Und der Clou ist, dass nicht Jesus die Leute gesucht hat. Die haben ihn gesucht. Jesus hat sie angezogen wie ein Magnet. Im nächsten Kapitel schreibt Markus, sie sind auf ihn geflogen wie ein Bienenschwarm. An diesem Tag jedoch nicht um der Heilungen wegen, sondern weil sie hören wollten, was Jesus zu sagen hat. Das ist die Ausgangssituation unseres Textes. Kein Durchkommen also für die Männer, die diesen Gelähmten trugen. Der lag auf seiner Matte. Und diese Matte war auch schon alles, was dieser Mann noch besaß. Wer damals zur Zeit Jesu in der Antike krank wurde, der ist relativ schnell verarmt in aller Regel. Da gab es ja noch gar nicht die Krankenversicherung und das Krankengeld und das alles. Die Leute konnten nicht mehr arbeiten. Na, und dann mussten sie Stück für Stück Hab und Gut veräußern, um zu überleben. Und das ging dann bei schweren, langen Krankheiten eben so weit, dass sie auf die Almosen der Menschen angewiesen waren. Sie lebten von dem Mitleid, das sie erregten. Wenn man das auf Dauer tun muss, hinterlässt es tiefe Spuren in der Persönlichkeit. Es zerstört von innen heraus. Man verliert die Würde und den Wert. Die Persönlichkeit verkrümmt sich mehr und mehr. Für die Männer, die den Gelähmten trugen, gab es also kein Durchkommen. Ich finde das nett und gut, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich will, dass sie da nicht aufgegeben haben, sondern sie sagten, okay, ist kein Weg durch die Tür, ist ein Weg durchs Dach. Wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Schlussfolgerung daraus, aber bei den Häusern damals war das gut möglich. Und diese Männer, die sind dann also auf das Dach gegangen und haben mit ihren Händen ein Loch da reingegraben. Es waren keine Dachziegel drauf. Es war ein Lehmdach. Über diesen Dachbalken war eine große Schicht mit Ästen und Schilfrohr und Disteln. Piekt schön, wenn man da so richtig reingreift. Und darüber noch so eine richtig schön dicke Schicht festgestampfter Lehm mit Strohhäcksel. Da muss man schon graben, da muss man schon wühlen. Das ist schon eine dreckige Angelegenheit, bis man da ein Loch durchbekommt. Und dann haben sie diesen Gelähmten herabgelassen. Und alles, wie so beschrieben wird, hat den Anschein, als ob ein Toter auf seiner Bahre Jesus vor die Füße gelegt wird. Und das beschreibt diese Wahrnehmung dieses Gelähmten sicherlich sehr zutreffend. Und jetzt an dieser Stelle kommt die erste Überraschung. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er den Gelähmten an. Jesus sah den Glauben des Gelähmten? Nein, der Männer, die ihn getragen haben. Er sah es an der Art und Weise, wie sie entschlossen waren, dass diesem Mann geholfen wird. Er sah es an den Lehmkrumen, die auf seinen Kopf fielen, als sie da oben rumgebuddelt haben. Er sah es dadurch, dass sie diesen Gelähmten herabgelassen haben und Jesus anschauten mit erwartungsvollen Augen. Und wahrscheinlich hat auch einer gesagt, Jesus, das haben wir getan, jetzt bist du dran. Jesus sah ihren Glauben. Und das steht ja in völligem Kontrast zu diesem Gelähmten selbst, nicht? Bis zum Ende der Geschichte geht von diesem Gelähmten keine Regung aus. Er ist wirklich gelähmt. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Er sagt kein einziges Wort. Er ist nur passiv. Und vermutlich war er auch nicht der Motor hinter dieser Dachbesteigung. Und sicherlich hat er auch niemanden darum gebeten, dass er doch zu Jesus gebracht werden würde. Er war apathisch auf seiner Matte. Alles lag an dem Erbarmen derer, die diesen Mann getragen haben. Alles lag daran, dass sie die Initiative ergriffen hatten. Immer und immer wieder auf ihn eingeredet. Versucht, ihm Hoffnung zu machen. Es ist manchmal schon ganz schön schwer, wenn jemand keine Hoffnung mehr haben will oder haben kann, kommt man an seine Grenzen. Sie haben es wieder und wieder versucht, haben ihm von Jesus erzählt, das, was sie gehört haben. Vielleicht haben manche von denen das auch erlebt schon. Sie haben ihm erzählt, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und der Gelähmte liegt apathisch auf seiner Matte. Keine Reaktion. Kleiner Nebengedanke, kennst du das vielleicht auch? Wenn du all das, was du für einen Menschen siehst, was du glaubst, was du hoffst, wenn all das von deinem Gegenüber mit Gleichgültigkeit quittiert wird, es nur abprallt, was macht es mit dir dann? Wann wendest du dich innerlich und dann äußerlich ab? Ja, dir ist jetzt auch nicht mehr zu helfen. Also ich habe ja wirklich alles getan. Ich habe so viel investiert. Jetzt musst du selber sehen. Die Männer, die diesen Gelähmten getragen haben, haben sich von dessen Apathie nicht auch lähmen lassen. Es musste doch einen Weg geben. Jesus ist von Herzen gut. das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jesus wird etwas tun. Das war ihr Glaube. Darauf vertrauten sie. Und natürlich, ihre Situation, ihre innere Verfassung war eine andere als die des Gelähmten. Denn dieser Gelähmte hatte nur seine zerstörten Hoffnungen, die Enttäuschungen, Erinnerungen, die so richtig wehgetan haben, damals, als er sich noch bewegen konnte, als das Leben noch gut war, als er noch Beziehungen hatte. Der hatte nur noch seine Sorgen und Ängste und eben diese einzige Matte, alles, was ihm geblieben ist. Sein Leben war die Matte. Das alles sind starke Argumente gegen den Glauben. Hätte Gott gewollt, er hätte schon längst. Es sind aber auch Argumente, die jede Hoffnung blockieren oder ersterben lassen. Nun, diese Träger, die Männer, die ihn zu Jesus gebracht haben, die hatten diese Argumente nicht im Herzen. Die waren frei davon. Sie waren frei, auf Jesus zu schauen. Sie konnten erkennen, wer Jesus ist, was er tat, wie er mit Menschen umging. Und sie konnten ihre Zuversicht deshalb auf Jesus selbst gründen. Auf die Person Jesu. Die lagen nicht da und dachten, wenn Jesus gut ist, dann muss er ein Wunder tun, dann muss er meine Not wenden. Die konnten einfach auf Jesus zugehen und sagen, Herr, wir wissen, du bist König. Wir wissen, du bist gut. Erweise das diesen Menschen, der das nicht glauben kann. Jesus sah diesen Glauben. Und als erstes spricht er diesen Gelähmten an. Wir lieben hier, in der Übersetzung war nur Sohn oder sowas. Im Griechischen heißt das mein Kind, mein Sohn. Wie zärtlich fast. Wie einfühlsam, wie beziehungsstiftend. Wie ermutigend und wertschätzend. Das heißt, Jesus wusste, wie es diesem Mann geht. Er wusste, der hat überhaupt gar keinen Glauben und liegt auf seiner Matte wie ein Toter auf der Bahre. Und Jesus sagt nicht, du musst aber jetzt erstmal glauben. Das Einzige, was Jesus sucht, ist Augenkontakt mit ihm. Mein Sohn, mein Kind. In diesen Trägern unseres Gelebens aus der Geschichte vermuten oder sehen wir ja fast automatisch dessen Freunde. Wir reden ganz schnell davon, es sind die Freunde, die ihn zu Jesus getragen haben. Aber Markus schreibt hier nur, und sie kamen und begleiteten einen Gelähmten zu Jesus, getragen von 4 Männern. Das können vielleicht Freunde gewesen sein. Das waren vielleicht auch nur Bekannte oder Verwandte oder Nachbarn. Oder sogar ganz Fremde, die Erbarmen hat. Es ist ganz egal, wer das war, sonst hätte Markus es schon aufgeschrieben. Es ist völlig egal, was für eine Person das war. Das Wichtige ist, was sie taten, weil es dem Markus hier nicht darum geht zu schreiben, oh, Freundschaft ist so wichtig, Freundschaft ist so nötig, sondern er schreibt und sagt, Gemeinde ist eine Kraft. Gemeinschaft ist eine Kraft. Es geht hier mir nicht um Freundschaft, sondern um Gemeinde. Ihr lieben, Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, der Christus im Bruder und in der Schwester ist stärker als der Christus in mir. Das ist so wahr. Alle, die durch Tiefen gegangen sind, durch Anfechtung, durch innere oder faktische Erdbeben, die werden das wissen. Der Christus in mir kann manchmal ganz schön schwach sein, aber der in meiner Schwester, in meinem Bruder ist stark. Und das Gute ist, es ist gar nicht mein Glaube, der etwas verändern muss. Es ist gar nicht meine Aufgabe, in meinem Herzen die letzten Körnchen Glauben noch zusammenzusuchen und in eine Tasse zu füllen und zu Jesus zu gehen und sagen, guck mal, mehr habe ich nicht, aber ich hoffe, es reicht. Jesus freut sich an einem Glauben, der wächst, an einem Vertrauen, das wächst. Aber das, was für ihn zählt, ist nicht, glaubst du, glaubst du, glaubst du, dann kann ich was tun. Was für ihn zählt, ist, wie steigt der Pegel des Glaubens in einer Gemeinschaft, wo Geschwister zusammen sind. Wie wächst der Glaube in dieser Gemeinschaft? Gibt es dort welche, die sagen, ich trage meinen Bruder, meine Schwester mit? Jesus schaut auf unsere Gemeinde, auf deine Kleingruppe, auf deine Gebetszweierschaft, wo immer ihr als Geschwister zusammen seid. Das Vertrauen dieser Gemeinschaft ist es, was Jesu Herz berührt und was Jesus sucht und schätzt. Ich finde das sehr entlastend, weil es von dieser Forderung nach Glauben entlastet. Glaubt doch endlich. Wenn Jesus das wollte, hätte er den Gelähmten genau so angesprochen. Gesagt, du musst nur glauben. Ihr Lieben, aus manchen Gesprächen weiß ich, etliche von uns fühlen sich zurzeit ausgelaugt, ausgepowert, müde. Die sogenannte neue Normalität mit Corona, die schlaucht enorm. Das erhoffte Durchatmen ist für viele ausgeblieben. Stattdessen hatte man den Eindruck, und jetzt geht es ja bald wieder los in einer Woche, dass alles nachgeholt werden musste, was in 2 Jahren nicht möglich war. Und das stresst, das lässt den Kopf schwirren und die Kalender explodieren. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, dann haben die letzten Monate ja noch manches an Missverständnissen, Reibungen und Konflikten hochgebracht. Und wie viel ist davon noch eigentlich unbearbeitet? Und das Hamsterrad dreht sich schneller und schneller und schneller wieder zurück zu dem, was wir Normalität nennen. Und wir kommen gar nicht hinterher. Und dann erschüttert eins zum anderen erneut unser wackeliges Bild. Seit Wochen werden wir auf eine Herbstwelle eingeschworen. Der Krieg in der Ukraine mit dem Beschuss von Atomkraftwerken. Und die Gaspreise und Strompreise, die explodieren und keiner von uns weiß, wie hoch wird die Rechnung sein. Kann ich in einem halben Jahr noch so leben wie jetzt? Lieben, und all das, dieser Dauerkrisenmodus, das nagt an uns. Und ich weiß, dass manche von uns echte Existenzängste haben und Versorgungsängste. Ängste, die sie so bisher gar nicht kannten. Und wenn man in so einer Situation dann auch noch angenockt ist innerlich und sich fragt, wo ist denn jetzt die Kraft meines Glaubens? Wo ist mein Glauben, wenn ich an so einem Abgrund stehe und es zieht mich scheinbar hinein? Dann ist man noch mehr verunsichert. Ihr Lieben, die Ermutigung dessen, was hier Jesus tut, liegt genau darin, dass er sagt, ihr seid doch keine Einzelkämpfer. Ihr seid Gemeinde. Und klar, wir als Gemeinde können nicht jedem Problem eine Lösung geben. Aber was wir tun können, das ist hier so sonnenklar. Wir können einander zu Jesus begleiten. Wir können einander zu Jesus tragen. Wir können füreinander glauben. Das ist vielleicht eine gewagte andere Dimension des Glaubens. Weil wir gewohnt sind, wir kommen hier rein, wir haben nette Gespräche, wir haben Geschwister, aber eigentlich glaubt jeder für sich. Und Jesus sagt, ihr lieben Kinder, meine Gemeinde der Kreuzkirche, nehmt das auf. Tragt einander. Glaubt füreinander. Nicht, ach, der Herr wird es schon machen. Sondern kommt einander nahe in dem, was eure Not ist. Und vertraut mir, ich bin größer als alles, was euch beschäftigt. Ich bin immer noch im Herzen voller Güte. Ich bin immer noch der Gott, der Wege kennt und Wege schaffen kann. Ich glaube, ihr Lieben, dass hier für die Zukunft für uns eine echte Lernchance und Lernnotwendigkeit versteckt ist. Die Kraft des Reiches Gottes zu entdecken, wenn wir füreinander glauben. Einander tragen, wenn kein Glaube bei Einzelnen mehr da ist. Weil so viel durcheinander kommt, so viel Last da ist. Und auch nicht drüber debattieren, sondern einfach tun, wie diese Leute in dieser Geschichte. Die haben nicht debattiert und haben gesagt, oh, was, du kannst doch ein bisschen noch laufen, hilf doch mal ein bisschen mit. Die haben ihn genommen und getragen. Zwei Dinge braucht es dazu. Auf der einen Seite natürlich Augen, die sehen. Und Hände, die zupacken und tragen wollen. Und Herzen, die da bleiben. Nicht schnell Dinge erklären. Manchmal, ihr Lieben, sagen wir, oh, du musst nur glauben oder ach, der Herr wird es schon machen. Und die eigentliche Aussage ist, interessiert mich jetzt nicht, aber Gott wird dir schon irgendwas geben. Das meint Jesus ja nicht. Herzen, die aushalten, dass wir keine Antwort haben, aber wir haben einen Gott, der größer ist. Und wir stehen miteinander in diesem Riss, weil wir nirgendwo anders stehen können. Und Jesus wird sich erweisen als der Herr. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das ist die Bereitschaft, dass ich nicht mehr mit mir selbst alles abmache. Ich glaube, dass in vielen von uns so eine Furcht drin ist, dass andere sehen, wie vermeintlich schwach mein Glaube ist. So ein Ranking der Glaubensstarken in unserer Gemeinde. Und ich verliere meinen Platz, wenn ich jemandem sage, dass ich im Moment nur Angst habe. Ich möchte dich ermutigen, dich in den Glauben der Geschwister fallen zu lassen. Es zuzulassen, dass sie dich tragen. Als Jesus ihren Glauben sah. Und die zweite Überraschung, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und den Pharisäern klappte die Kinnlade herunter. Was maß dieser Jesus sich eigentlich an? Sünden vergeben, das kann alleine Gott. Will er sich etwa mit Gott auf eine Stufe stellen? Und in diesem Moment war im Glaubenssystem der Pharisäer Jesus endgültig abgestempelt als Gotteslästerer. Aber die Frage ist, was sagst denn du dazu, dass Jesus hier so einfach ausspricht, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben? Einfach so? Ohne dass dieser Gelähmte auch nur im Ansatz irgendetwas bereut hätte. Ohne dass er auf den Gedanken gekommen wäre, jetzt wo er vor Jesus liegt, zu sagen, oh Jesus, bitte vergib mir meine Sünden, ich habe so viel. Er kommt nicht drauf. Ja, Jesus vergibt einfach so. Aus Erbarmen. Aus seiner tiefen Liebe mit diesem lebendig Toten. Wenn du jetzt mal ehrlich in dein Herz hineinschaust, könnte es sein, dass sich in dir gegen dieses einfach so etwas wehrt? So einfach kann es doch nicht sein. Also Vergebung der Sünden kann man doch bekommen dann, wenn ich meine Sünde einsehe, wenn ich sie bereue und wenn ich sie zu Jesus bringe. Vergebung ist doch keine Schleuderware. Wo ist denn hier die Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Sünde? Könnte es sein, dass wir mit einem Mal merken, wir stehen relativ dicht bei den Pharisäern da am Türrahmen und schauen aus einer merkwürdigen Distanz auf das, was um Jesus herum passiert. Ich sage es mal ein bisschen provokant, weil wir pharisäische Heilige sind. Auf den Glauben dieser Menschen, die ihn getragen haben, hin vergibt Jesus dem Gelähmten. Das ist Jesus. Das ist sein Wesen, das ist seine Herrlichkeit. Liebe ohne Wenn und Aber. Und hier kommen wir zu einem Problem. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach dieser Liebe ohne Wenn und Aber. Nun werden wir leider von Kindestagen an geprägt, dass es Liebe nicht ohne Vorbedingungen gibt. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann gucken wir den Film heute Abend. Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann überlege ich, ob ich dir ein Eis kaufe. Wenn du alles aufgeräumt hast, dann sind deine Eltern zufrieden. Wenn du alles richtig gemacht hast, ist die Atmosphäre entspannt. Wir lernen von frühester Kindheit an, dass wir Regeln zu befolgen haben. Und wenn wir es nicht tun, werden wir bestraft. Und das geschieht meist über Liebesentzug. Übrigens, das ist nicht nur in der Kindheit so. Ich glaube, dass wir Erwachsenen weltmeistermäßig verdächtig sind in diesem Spiel. Also, folgender fiktiver Ehedialog. Und wer von euch Ehepaaren sich daran nicht entdeckt, ihr seid schon auf Stufe 7 der Heiligungsskala. Da ist einer merkwürdig beleidigt und der Partner fragt ihn und sagt einfach, ich sag jetzt nichts mehr. Und der Partner fragt, warum, was hast du?
Nichts.
Na, warum sagst du nichts mehr? Ich sag doch was. Na, aber du bist so komisch.
Nein.
Na, dann sag doch mal was. Nö, ich kann ja nichts mehr sagen. Und ganz schnell rutscht man in so eine Art Funkstille hinein. Unterschiedliche Halbwertszeit dieser Funkstille, bei manchen Stunden, bei manchen Tage oder Wochen. Und ihr Lieben, das ist nichts anderes als Bestrafung. Ich habe jetzt das Recht, meinen Partner zu bestrafen. Und ich tue das auch, indem ich ihm meine Liebe entziehe. Er soll merken, was er getan hat, und er wird schon wieder angekrochen kommen. Das ist das, was wir oft mit Liebe verbinden. Wir sehnen uns nach einer Liebe ohne Wenn und Aber, und in Jesus begegnet sie uns. Aber auf dem Hintergrund unserer Prägungen ist es so unendlich schwer, dass wir uns dieser Liebe öffnen können. Dass wir dieser Liebe vertrauen können. Weil wir alles richtig machen wollen. Wir haben so tief verinnerlicht, wir wollen unseren Vater im Himmel zufriedenstellen, damit er uns die Anerkennung dann auch gibt, nach der wir uns so sehr sehnen. Und dann passiert Folgendes, dass wir denken, wenn wir als Christen leben wollen, müssen wir Regeln befolgen. Und wenn wir das nicht tun, bestraft uns Gott. Dann haben wir so merkwürdig fromme Formulierungen drauf. Solange ich dieses oder jenes noch immer mit mir herumschleppe und noch nicht bereinigt habe, kann Jesus mich nicht segnen. Kann er mich nicht lieben? Okay, ein bisschen lieben kann er schon, aber nicht so richtig, nicht so toll. Solange ich dieses oder jenes nicht tue, kann Gott nicht zu mir reden. Und erst recht wird er mich nicht heilen. Dieses Muster von wenn, dann. Das ist die Bestrafungslogik. Wenn ich das tue, wird Gott antworten. Wenn ich der Regel nicht gehorche, wird Gott es mich merken lassen. Seine Liebe mir entziehen. Das sagen wir so nicht, weil wir die Theorie im Kopf haben, aber das Herz fühlt es so. Und manchmal sind wir noch ganz so clever, dass wir nicht nur mit wenn, dann operieren, sondern dass wir dann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, na dann geht es aber nicht, dann geht es aber auch noch um richtig oder falsch. Also wenn ich so sicher bin, dass ich in meinem System unterwegs bin und alles richtig mache, dann habe ich verstanden, worum es geht. Also ist das Nachfolge, das Unterscheiden von richtig und falsch. In Klammern, wenn ihr an die ersten Seiten der Bibel denkt, merkt ihr da eine Ähnlichkeit? Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Was ich glaube, davon bin ich überzeugt, das ist das Richtige. Also musst du mit deinen Ansichten daneben liegen. Du musst dich korrigieren. Denn natürlich hat der Herr zu mir geredet, da kann er doch zu dir nicht anders reden. Ihr Lieben, und an dieser Stelle merken wir, daran sind so viele Beziehungen zerbrochen in den letzten Monaten unter Christen. An dieser Haltung, richtig oder falsch. Beziehungen sind zerbrochen zwischen Gemeinden und Gemeindegliedern und zwischen Gott und uns auch. Warum? Weil wir pharisäische Heilige sind. Jesus geht es niemals um richtig oder falsch, aber immer um nah oder fern. Das ist ein Riesenunterschied. Das eine ist die Qualität meines Tuns, das kann ich reglementieren, da kann ich sagen, jetzt habe ich es. Das andere ist die Beziehung, das dem anderen nahe kommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus diesen Gelähmten angeschaut hat, als er vor ihm da so lag? Dieses Häufchen Elend. Da, wo kein Leben mehr pulsierte, es war nur noch vegetieren. Da, wo der Boden des Glaubens radikal abgebrannt war, wie diese Waldbrände, da bleibt nichts mehr als Asche. Jesus sieht den und sagt nicht, komm hoch. Er sagt, mein Kind, Erbarmen durchflutet seine Seele. Er kann gar nicht anders, als ihm sagen, ich nehme alles auf mich, was dich trennt. Ich trage alles, was dich niederdrückt. Ich heile dich an den Stellen, die zutiefst die Ursache allen Übels sind. Ich schaue so tief in dein Herz und es zerreißt meines dabei. Und deshalb sei vergeben, alle Sünde in deinem Leben, denn ich habe sie getragen und du bist frei. Und obendrein heilt Jesus den Mann noch. Ihr Lieben, ich finde das ist so unerhört, wie Jesus hier liebt. So anders. So wie von einer anderen Welt, eben Reich Gottes mäßig. Denn Jesus starb für dich und für dich und für mich. Und wir mussten nichts dazu tun. Auch wieder so ein Glaubenssatz. Haben wir auch alle tief inhaliert. Eine Hoffnung ist, dass der Heilige Geist es dir ins Herz schreibt. Jesus starb für dich und du musstest nichts für ihn tun. Nichts. Nicht einmal erst dein Leben ordnen. Oder wenigstens mal beten. Ach ja, und noch Vergebung erbitten. Auch nicht Jesus erst mal ein bisschen lieb haben. Er starb für dich allein deshalb, weil du es ihm wert bist. Du bist es ihm wert, sein Leben an das Kreuz nageln zu lassen. Ja, zurück zu den Regeln. Gott liebt Gehorsam. Aber ich möchte mal einen steilen Satz formulieren. Wir sind aber nicht dazu berufen, gehorsam zu sein, sondern Kinder Gottes. Ich weiß, ich bin auf dünnem Eis, aber die Nuance da drin entscheidet. Was macht das Wesen meines Lebens aus? Was ist mein Fokus? Was ist das, was mein Herz trägt und ernährt? Ist es das, ich muss doch ein gutes Leben führen. Ich muss mich anstrengen. Ich muss ein frommer Christ sein. Ich muss dieses und jenes. Und dann wird der Herr, oder ist es dieses, wie sagen kann, ich bin ein Kind. Ich weiß, ich habe nur Mist mitzubringen. Da ist gar nichts in meinem Leben, was ich beschönigen könnte. Aber ich weiß, ich bin so unendlich geliebt, ohne Wenn und Aber. Und das ändert alles. Das verändert mein Leben. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus nicht sagt, ihr Lieben, ich bin gekommen, die 613 Tora-Gebote zu bestätigen, sondern er sagt, ich bin gekommen, euch ein einziges neues Gebot zu geben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ein Gebot. Und das können wir dann leben, wenn der Heilige Geist in uns ist. Weil diese Liebe nicht von uns kommt. Die kommt nur von ihm. Die ist quasi geschenkt von ihm. Für dich, für dich, für dich und für mich auch. Ihr Lieben, Paulus schreibt im Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So lasst euch nun nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Er spricht hier von Freiheit, nicht von Grenzenlosigkeit. Das ist in unserer Zeit fast dasselbe. Aber es meint hier, wir dürfen in der Freiheit leben, weil wir ohne Wenn und Aber geliebt sind. Also ohne Wenn, Dann. Ohne diese Bestrafungslogik. Ohne erst Regeln einzuhalten. Ohne Richtig- und Falschdenkkategorien. Davon sind wir befreit. Und im ersten Korintherbrief schreibt Paulus über diese Freiheit, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Wodurch? Dass wir hier im Gottesdienst sitzen und ihn anbeten. Dass ich im Hauskreis bin und da mitmache. Dass ich meine Kinder erziehe in der Furcht Gottes. Nein. Es steht hier, allein durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, der in euch wohnt. Er hat alles getan. Folglich, Paulus weiter, alles ist mir erlaubt. Schock! Wo sind die Regeln? Wo sind die Gebote? Paulus ergänzt sehr richtig und weise, aber nicht alles ist gut. Alles ist mir erlaubt. Nochmal. Aber es soll mich nichts beherrschen. Worauf Paulus hinaus will, ist, erkennt die Freiheit, als Kinder Gottes zu leben. Nochmal meine gewagte These. Wir sind nicht berufen, gehorsam zu sein, sondern zuerst Kinder Gottes. Und wenn uns dann so ein bisschen die Sorge befällt, dass wir dann denken, oh, da geht ja alles drunter und drüber, dann haben wir ja gar keine Maßstäbe mehr, das ist ja alles. Was sagt die Schrift? Der Heilige Geist wohnt in euch. Er wird euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus. Er nimmt es nur von dem, was ich habe und teilt es euch aus. Er legt den Willen Gottes in euer Herz hinein. In Klammern, darum sagte Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Und der Heilige Geist, der macht dich und macht mich sensibel dafür, wo unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Worte, das, was wir gerade rausplatzen wollen, wo das eben nicht Jesusgemäß ist. Ihr Lieben, das muss, glaube ich, erst mal sacken. Und die Zeit gebe ich euch. Ich glaube, das sind für manchen etwas ungewohnte Gedanken, die auch viele Fragen hochkommen lassen. Natürlich. Aber nimm heute so viel mit. Nachfolge heißt doch eigentlich im Kern, meine einzige, wirklich meine einzige Sorge sollte es sein, nahe bei Jesus zu sein. Nah oder fern, ist das Herz Gottes. Nicht richtig oder falsch. Nahe bei Jesus sein, denn er liebt dich ohne Wenn und Aber, ohne jede Vorbedingung. Das ist das Reich Gottes. Ich finde das sowas von herrlich. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann lasst uns doch darüber von Herzen dankbar sein und jubeln. Das ist das Reich Gottes. Jesus starb für dich, weil du es ihm wert bist. Amen. Ihr Lieben, lasst uns mal einen kleinen Augenblick Stille haben. Und jeder kann die Zeit nutzen, mit Jesus zu reden oder einfach den Gedanken nochmal nachzugehen. Das will ich gleich weitermachen. Jesus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir deine Liebe einfach nicht erfassen und begreifen können und dann sagen können, jetzt haben wir es. Sie geht viel tiefer, sie ist viel weiter, sie reicht viel höher, viel umfassender. Herr, ich bete um deinen Segen, Herr, dass das, was wir jetzt miteinander bedacht und gehört haben, in unseren Herzen durch deinen guten Heiligen Geist Frucht trägt. Dass du Ketten löst, Herr. Da, wo wir in unserem Leben uns selbst eingeengt haben und immer versuchen, alles richtig zu machen, dir zu gefallen zu leben und wir merken, wir können es nicht und stolpern und fühlen uns umso schlechter. Da, wo wir andere Geschwister in dieses Schema von richtig oder falsch gepresst haben. Da, wo wir Zuflucht zu Regeln nehmen, weil dann für uns das Leben klarer erscheint. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns an diesen Stellen berührst und freisetzt. Ohne Furcht in ein neues Denken hineinzugehen, so wie es dein Wort uns verkündet. Eine Heiligkeit zu leben, die nicht in der Forderung besteht, sondern Nähe zu dir. In der Freude an dir. Jesus, Herr, und du hast an keiner Stelle gesagt, ihr müsst jetzt aber erkennen, dass ihr schief läuft. Du hast uns zum Umdenken herausgefordert. Neudenken mit dir. Heiliger Geist, lehre uns das. Zu verstehen, wie tief das geht. Dass du uns erlöst hast, als wir noch Sünder waren. Dass du für uns gestorben bist, einfach weil jeder von uns es dir wert war. Und dann bitte ich dich, Heiliger Geist, Herr, dass wir auch in diesen Zeiten dieses Entdecken und Lernen dürfen miteinander, wenn wir einander tragen und füreinander glauben, werden Seelen aufgebaut, ermutigt, gestärkt. Und du sprichst dein Ja und Amen dazu. Jesus, lehre uns das. Hilf uns, dass wir uns nicht zurückziehen in unsere inneren Höhlen und in unsere Verstecke, sondern dass wir in der Gemeinschaft miteinander tragen und ertragen. Danke, Jesus, dass du so überraschend anders bist als wir. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann bitte ich, dass du durch deinen Heiligen Geist jedem von uns eine tiefe innere Begegnung mit dir schenkst. Und dass dieser Zuspruch, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen, Ketten zersprengt, Heilung schenkt, Ermutigung, neue Hoffnung weckt. Heiliger Geist, komm und fülle dieses Mahl aus und lass uns als Befreite wieder in unseren Alltag gehen. Als von dir Gesegnete. Amen.